Herzlich willkommen. Heute nehmen wir für Sie mal ein ganz spezielles Dokument auseinander. Die Geschäftsordnung des Elternbeirats der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried, also der IGMH.
Hallo.
Klingt jetzt vielleicht erstmal nach, Verwaltungskram. Aber wir glauben, da stecken interessante Einblicke drin, wie Elternmitwirkung an so einer Schule ganz formell geregelt ist.
Genau.
Unsere Mission ist quasi, Ihnen zu zeigen, wie das Ganze strukturiert ist, wer da welche Rolle spielt und nach welchen Regeln eigentlich entschieden wird. Okay, packen wir das mal aus.
Absolut. Und was man direkt sagen muss, diese Geschäftsordnung, die steht ja nicht einfach so da. Die basiert auf dem Schulgesetz für Baden-Württemberg und der Elternbeiratsverordnung. Das ist also schon rechtlich eingebettet.
Mhm.
Wir schauen uns also an, wie diese landesweiten Vorgaben hier an der IGMH ganz konkret umgesetzt werden. Von der Klasse bis zur Spitze des Elternbeirats und sogar noch weiter.
Okay.
Was mich hier fasziniert, ist wirklich, wie detailliert die Prozesse ausgestaltet sind. Das deutet schon auf ein starkes Bedürfnis nach Klarheit hin, nach Nachvollziehbarkeit.
Gut, fangen wir mal ganz grundlegend an. Also bei der Basis. Wer ist denn eigentlich dieser Elternbeirat? Wer gehört dazu?
Also laut diesem Papier sind das erstmal alle gewählten Klassenelternvertreter und ganz wichtig auch deren Stellvertreter.
Ah, okay. Das kann ja an so einer großen Schule wie der IGMH schon eine ziemlich große Gruppe sein, potenziell.
Das ist der Kern, genau. Das Fundament sind wirklich die Wahlen in jeder einzelnen Klasse.
Verstehe.
Und die Geschäftsordnung, die regelt dann, wie diese vielen einzelnen Vertreterinnen und Vertreter, wie die als Gremium auf Schulebene zusammenarbeiten, wie sie ihre Rechte und Pflichten wahrnehmen.
Also ist der Elternbeirat mehr als nur die Summe seiner Teile sozusagen?
Ja, kann man so sagen. Er ist das institutionalisierte Sprachrohr der Elternschaft.
Okay, aber bevor dieses Gremium überhaupt arbeiten kann, braucht es ja die Wahlen in den Klassen.
Richtig.
Und wie die ablaufen? Und vor allem, wie lange die Gewählten im Amt bleiben, das finde ich ja schon den ersten wirklich spannenden Punkt. Das ist nämlich je nach Klassenstufe total unterschiedlich.
Mhm, stimmt.
Also in Klasse 5 wird für 2 Jahre gewählt, dann in Klasse 7 aber nur für 1 Jahr.
Ja.
Wenn in Klasse 8 neue Klassen gebildet werden, dann sind es wieder 2 Jahre. Und in Klasse 10, da gibt es auch nochmal einen Unterschied. Im Realschulzweig nur 1 Jahr.
Genau.
Im Gymnasialzweig aber 2 Jahre. Und in den Gymnasialklassen 12, dann auch wieder 2 Jahre. Puh, was sagt uns denn diese Staffelung?
Also diese doch recht ungewöhnliche Staffelung, die signalisiert eigentlich sofort, die Struktur ist sehr, sehr eng an die spezifischen Bildungsabschnitte an der IGMH gekoppelt.
Ah, ja.
Der Realschulzweig zum Beispiel, der endet ja nach Klasse 10.
Mhm.
Deswegen wurde die einjährige Amtszeit dort.
Macht Sinn.
Und die gymnasialen Phasen, die sind ja oft 2-jährig angelegt. Das sorgt natürlich potenziell für eine gewisse Komplexität in der Organisation, klar.
Kann ich mir vorstellen.
Aber es stellt eben sicher, dass die Vertretung immer genau zu den aktuellen Klassenzusammensetzungen passt und auch zu den Übergängen, die anstehen. Das ist schon ein klares Indiz dafür, wie die IGMH ihren Elternbeteiligungszyklus strukturiert. Sehr durchdacht eigentlich.
Und wie wird dann gewählt? Da steht ja ganz pragmatisch per Handzeichen in der Klassenpflegeschaftssitzung.
Genau.
Es sei denn, und das ist wichtig, jemand beantragt explizit eine geheime Wahl.
Richtig.
Dass eine Briefwahl ausgeschlossen ist, das betont ja auch nochmal die Bedeutung der persönlichen Anwesenheit, der direkten Beteiligung, oder?
Ja, absolut. Das fördert halt die unmittelbare demokratische Legitimation direkt vor Ort in der Klasse. Und wichtig ist auch, es gibt eine festgelegte Einspruchsfrist. 2 Schulwochen.
Mhm.
Das ist nicht nur so eine Formali, das ist ein rechtsstaatliches Element. Das sichert die Korrektheit der Wahl ab und gibt eben Raum für, begründete Bedenken.
Okay. Und diese Klassenpflegschaftssitzungen, wann finden die statt? Die erste im Schuljahr wird zentral terminiert, steht da. Wahrscheinlich wegen irgendwelcher Fristen.
Vermutlich, ja. Um den Prozess ins Rollen zu bringen. Weitere Sitzungen können dann bei Bedarf einberufen werden.
Was ich interessant finde, ist die Regelung, wann eine Sitzung stattfinden muss. Zum Beispiel, wenn 1/4 der Eltern das wünscht. Das stärkt ja die Elternrechte auf Klassenebene schon deutlich.
Definitiv. Und die Einladungsfrist von 1 Woche und auch die Möglichkeit, die Einladungen über die Schüler zu verteilen, das wirkt halt sehr praxisorientiert.
Ja, stimmt.
Und auch die Regelung, dass im zweiten Halbjahr nicht zwingend eine Sitzung sein muss, wenn kein Bedarf da ist, das zeigt auch einen gewissen Pragmatismus. Man will wohl verhindern, dass Sitzungen ohne konkrete Anliegen stattfinden oder wenn man eh schon weiß, es kommen kaum Leute.
Ist ja auch sinnvoll.
Das ist halt immer ein Balanceakt zwischen Pflicht und Effizienz. Aber klar, wenn eine Wahl ansteht, muss das natürlich immer in der Einladung angekündigt werden. Das ist eine Frage der Transparenz.
Logisch. Okay, also, die Vertreterinnen und Vertreter sind gewählt. Kommen wir zur nächsten Ebene. Wie arbeiten die jetzt alle zusammen?
Ja, das zentrale Gremium dafür ist die Elternbeiratssitzung.
Genau. Mindestens einmal pro Schuljahr muss sie stattfinden. Einberufen vom Vorsitzenden.
Richtig. Der Vorsitzende legt dazu ein, mit einer Woche Frist und, wichtig, mit Tagesordnung. Das ist Standard, aber eben wichtig für die Vorbereitung der Mitglieder.
Klar.
Wirklich entscheidend wird es dann aber bei der Beschlussfähigkeit. Da steht, mindestens ein Viertel der Mitglieder muss anwesend sein, damit das Gremium überhaupt handeln kann.
Ein Viertel? Und was ist, wenn zu wenige kommen? Das passiert ja sicher mal.
Da gibt es einen Mechanismus, den ich auch ziemlich clever finde.
Ja.
Man kann direkt im Anschluss eine zweite Sitzung einberufen. Und die ist dann, egal wie viele kommen, beschlussfähig.
Aha.
Der Kniff ist aber, darauf muss schon in der ersten, ursprünglichen Einladung hingewiesen werden.
Ah, okay, das ist ja raffiniert. So verhindert man, dass wichtige Entscheidungen einfach scheitern, weil nicht genug Leute da sind.
Genau. Das ist ein gängiges, aber wirklich wichtiges prozedurales Werkzeug, um die Handlungsfähigkeit von solchen Gremien sicherzustellen. Gerade im Ehrenamt, wo die Teilnahme ja manchmal schwanken kann.
Und wie wird dann entschieden in der Sitzung?
Mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Und jetzt kommt ein Detail, das oft übersehen wird. Stimmenthaltungen zählen nicht mit.
Ach, tatsächlich? Das heißt?
Das heißt, das kann das Ergebnis maßgeblich beeinflussen, weil eben nur die Ja- und Nein-Stimmen ins Verhältnis gesetzt werden.
Man braucht also eine klare Mehrheit von denen, die sich auch wirklich positionieren?
Exakt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Auch das eine klare Regelung, kein langes Hin und Her.
Mhm. Und auch hier wieder geheime Abstimmung nur auf Antrag. Das fördert ja erstmal die offene Debatte, oder?
Richtig. Und die Möglichkeit, auch über kurzfristige Themen abzustimmen, die vielleicht nicht auf der ursprünglichen Tagesordnung standen, wenn die Mehrheit der Anwesenden dem zustimmt, das gibt dem Gremium auch eine gewisse Flexibilität.
Ja, das ist wichtig. So kann man auch auf aktuelle Dinge reagieren.
Genau. Und natürlich, ganz wichtig, über jede Sitzung wird ein Protokoll geführt. Das sichert die Nachvollziehbarkeit der Beschlüsse.
Das klingt wirklich nach einem gut geölten Mechanismus. Aber wer zieht da im Hintergrund die Fäden? Wer managt das Ganze operativ?
Dafür gibt's den Vorstand.
Den Vorstand des Elternbeirats.
Genau. Und dessen Zusammensetzung ist auch wieder klar festgelegt. Ein Vorsitzender, zwei Stellvertreter und 6 Beisitzer. Darunter ein Schriftführer. Also ein 9-köpfiges Team.
9 Leute. Und die werden alle 2 Jahre neu gewählt.
Richtig. Und die Wahl dieses Vorstands, die ist bemerkenswert detailliert geregelt. Das unterstreicht schon, welche zentrale Rolle dieses Gremium hat.
Wer darf denn da wählen und gewählt werden?
Wahlberechtigt und wählbar sind alle Elternvertreter und auch wieder deren Stellvertreter. Es gibt einen neutralen Wahlleiter, der selbst nicht kandidiert. Der überwacht das Ganze und stellt auch sicher, dass der Elternbeirat beschlussfähig ist. Da kommt dann wieder diese Viertelregel ins Spiel oder eben der Trick mit der zweiten Sitzung.
Verstehe. Und die Wahl selbst, gibt's da Besonderheiten?
Ja, ein paar interessante Facetten. Wieder geheime Wahl nur auf Antrag. Keine Briefwahl. Jede Position, also Vorsitzender, Stellvertreter, Beisitzer, wird einzeln gewählt in separaten Wahlgängen.
Okay.
Man kann auch gewählt werden, wenn man nicht da ist. Voraussetzung, man hat vorher schriftlich seine Kandidatur erklärt. Das ist natürlich praktisch.
Ja klar. Und Wiederwahl ist möglich.
Ja, Wiederwahl ist möglich. Und was passiert bei Stimmengleichheit?
Gute Frage.
Dann gibt es erst einmal einen zweiten Wahlgang zwischen den Kandidaten mit gleichen Stimmen.
Und wenn es dann immer noch unentschieden steht?
Dann entscheidet das Los.
Das Los. Okay, das wirkt vielleicht ein bisschen willkürlich, aber...
Ist aber eine anerkannte Methode, um einfach eine Hängepartie zu vermeiden und zu einer Entscheidung zu kommen. Die gesamte Wahlprozedur für den Vorstand von der Kandidatur bis zur Losentscheidung zeigt wirklich einen sehr, sehr starken Fokus auf formale Korrektheit. Man will für jeden denkbaren Fall eine Regel parat haben.
Das Verfahren zur Anfechtung der Wahl ist ja auch ganz genau beschrieben. Nur Wahlberechtigte dürfen innerhalb von 2 Wochen schriftlich Einspruch einlegen, mit Begründung. Und der restliche Vorstand entscheidet dann darüber.
Genau. Ohne das betroffene Mitglied natürlich.
Das klingt nach einem robusten Verfahren. Aber ich frage mich, könnte diese Detailfülle nicht auch ein bisschen abschreckend wirken? Für jemanden, der sich vielleicht neu engagieren will und dann dieses dicke Regelwerk sieht.
Das ist exakt der Balanceakt, den solche Ordnungen immer eingehen müssen.
Mhm.
Einerseits sollen die detaillierten Regeln natürlich Fairness garantieren, Transparenz, Rechtssicherheit. Streitfälle sollen klar prozedural gelöst werden.
Ja.
Andererseits besteht immer die Gefahr, dass so eine hohe Regelungsdichte als, naja, bürokratisch empfunden wird und das Engagement eher hemmt als fördert. Die Intention hier ist aber ziemlich klar. Man will ein möglichst unangreifbares und verlässliches Wahlverfahren schaffen.
Und was macht dieser gewählte Vorstand dann im Alltag, im operativen Geschäft?
Er führt die laufenden Geschäfte. So steht's drin. Dazu trifft er sich regelmäßig alle 4 bis 6 Schulwochen, steht da.
Das ist ja relativ häufig.
Ja. Und wichtig scheint mir der direkte Draht zur Schulleitung zu sein. Die wird ja zu einigen Sitzungen pro Jahr eingeladen.
Das ist sicher entscheidend für die Zusammenarbeit.
Absolut. Im Vorstand selbst fallen Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, aber mit einer kleinen Besonderheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
Aha, okay. Das stärkt dessen Position ein bisschen.
Genau. Und auch hier gibt's wieder ein Quorum. Mindestens 6 der 9 Mitglieder müssen anwesend sein, damit der Vorstand überhaupt beschlussfähig ist.
Und die Aufgaben, die sind ja nicht nur irgendwie strategisch, sondern sehr konkret verteilt, wenn ich das richtig sehe. Da geht es um Kassenverwaltung, Kontakt zum Förderverein, Mensa-Ausschuss, Homepage-Betreuung, sogar Terminabsprachen mit dem Hausmeister, Führen einer Liste offener Punkte.
Exakt. Diese explizite Aufgabenverteilung zeigt, der Vorstand ist nicht nur ein repräsentatives Gremium, sondern der übernimmt wirklich operative Verantwortung.
Mhm.
Protokolle führen, regelmäßige Infos an den gesamten Elternbeirat weitergeben, die Einführung neuer Vertreter, gerade aus den 5. Klassen, das ist ja wichtig für die Kontinuität, die Kontaktpflege zur Lehrerschaft und zur Schulleitung, das sind weitere zentrale Aufgaben.
Und der Vorsitzende vertritt den Elternbeirat dann auch nach außen?
Ja, zum Beispiel gegenüber Behörden oder im Gesamtelternbeirat der Stadt. Das alles zielt auf eine kontinuierliche, strukturierte Arbeitsweise ab.
Kommen wir mal zum lieben Geld. Woher nimmt der Elternbeirat die Mittel für seine Arbeit? Also für Büromaterial, vielleicht mal eine kleine Veranstaltung oder so?
Es gibt eine eigene Kasse, steht da. Die wird von einem Vorstandsmitglied verwaltet. Und entscheidend, Ausgaben brauchen immer einen Vorstandsbeschluss.
Und woher kommt das Geld?
Das stammt laut dieser Ordnung aus freiwilligen Beiträgen der Eltern.
Freiwillig? Ah ja.
Diese Beiträge werden von den Klassenlehrern bei der 1. Klassenpflegschaftssitzung eingesammelt, auf Basis eines Infobriefs, den der Vorstand vorher rausgibt.
Das ist eine interessante Finanzierungsquelle. Baut ja total auf die Solidarität der Elternschaft.
Ja, genau. Und die Zweckbindung ist auch klar geregelt. Das Geld darf nur für notwendige Kosten des Elternbeirats verwendet werden oder für andere schulische Zwecke der IGMH. Missbrauch soll also verhindert werden.
Und zur Kontrolle gibt's dann noch 2 Kassenprüfer. Die werden jährlich gewählt und dürfen nicht der Kassenwart sein.
Richtig. Die prüfen die Kasse und berichten dann dem gesamten Elternbeirat. Das schafft Transparenz und Vertrauen in die Finanzverwaltung.
Okay.
Dieses System aus freiwilliger Einzahlung, klarer Zweckbindung, Vorstandsbeschluss für Ausgaben und unabhängiger Prüfung, das ist ein ziemlich klassisches Modell, um Gelder in solchen Gremien zu verwalten. Es versucht halt, sowohl Flexibilität als auch Kontrolle zu gewährleisten.
Der Elternbeirat ist aber nicht nur intern aktiv. Er mischt ja auch in der Schulkonferenz mit. Das ist ja ein ganz wichtiges Gremium an der Schule. Wer sitzt da alles drin?
Ja, die Schulkonferenz ist in Baden-Württemberg das höchste gemeinsame Gremium von Schulleitung, Lehrern, Eltern und Schülern.
Mhm.
An der IGMH gehören ihr der Schulleiter, der Elternbeiratsvorsitzende und der Schülersprecher quasi automatisch an. Kraftamtes sozusagen.
Okay.
Und dazu kommen dann jeweils drei gewählte Vertreter der Lehrer, der Eltern und der Schüler. Und genau diese drei Elternvertreter plus vier Stellvertreter, die werden vom Elternbeirat gewählt.
Wieder eine Wahl. Und ich ahne es schon. Wieder mit speziellen Regeln.
Genau. Geheime Wahl. Jeder Wahlberechtigte hat drei Stimmen, darf aber pro Kandidat nur eine Stimme abgeben.
Ah, okay, das ist wichtig. Nicht kumulieren.
Richtig. Die drei mit den meisten Stimmen sind dann die Vertreter, die nächsten vier sind die Stellvertreter, und zwar in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl.
Vier Stellvertreter für drei Plätze. Das ist ja auch eine Ansage.
Ja, das sichert die Präsenz der Elternperspektive in diesem wichtigen Gremium ziemlich gut ab, auch wenn mal jemand ausfällt.
Und hier zeigt sich wieder dieser Wille, alles ganz genau zu regeln. Bis hin zur Reihenfolge der Stellvertreter und der Losentscheidung bei Gleichstand.
Exakt. Die Amtszeit ist übrigens an die des Elternbeiratsvorstands gekoppelt, also auch 2 Jahre. Das macht ja Sinn.
Ja, das ist logisch. Die detaillierten Wahlregeln unterstreichen einfach die Bedeutung, die man der Elternvertretung in der Schulkonferenz beimisst. Da werden ja oft die Weichen für die Schulentwicklung gestellt.
Absolut.
Eine letzte Frage zu dieser Geschäftsordnung selbst. Ist so ein Regelwerk eigentlich in Stein gemeißelt? Oder kann man das auch mal anpassen?
Nein, und das ist auch gut so. Die Geschäftsordnung sieht selbst vor, wie sie geändert werden kann.
Und wie?
Durch einen Mehrheitsbeschluss des Vorstands.
Nur des Vorstands. Nicht des gesamten Elternbeirats.
Es ermöglicht dem Vorstand, relativ schnell auf veränderte Bedürfnisse oder vielleicht auch neue rechtliche Rahmenbedingungen zu reagieren, ohne erst den gesamten, oft ja großen Elternbeirat einberufen zu müssen.
Und wie erfahren die anderen davon?
Die Information darüber erfolgt dann über die Homepage der Schule und in der nächsten regulären Sitzung des Elternbeirats. Das sichert dann wieder die Transparenz dieses Änderungsprozesses.
So, das war jetzt unser detaillierter Blick in die Maschinenhalle der Elternmitwirkung an der IGMH anhand ihrer Geschäftsordnung.
Ja.
Was man sieht, ein System mit sehr, sehr klaren, detaillierten Regeln und Strukturen. Von der Wahl in der Klasse über die Vorstandsarbeit, die Finanzen bis hin zur Vertretung in der Schulkonferenz ist wirklich vieles ganz genau festgelegt. Was nehmen Sie daraus mit?
Kontinuität zu garantieren. Man denke nur an die gestaffelten Amtszeiten, die Quoren, die Regeln für Stimmengleichheit, die Anfechtungsverfahren.
Mhm.
Das Ziel ist ganz offensichtlich, Willkür zu minimieren und Verlässlichkeit zu schaffen.
Und für mich zeigt es vor allem, wie sehr man hier eben auf formale Korrektheit setzt, auf nachvollziehbare Prozesse, um Mitbestimmung im Ehrenamt zu organisieren.
Genau. Die große Frage, die natürlich bleibt, ist, wie werden diese formalen Strukturen im Schulalltag dann tatsächlich von den engagierten Eltern mit Leben gefüllt? Und beflügeln die Regeln das Engagement eher oder bremsen sie vielleicht doch manchmal?
Ja, das ist der Punkt. Und genau da knüpft vielleicht eine letzte Frage an, über die Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer ja mal nachdenken könnten. Wie viel Regelwerk braucht ehrenamtliches Engagement eigentlich? Wo liegt diese Grenze zwischen notwendiger Struktur, die ja Klarheit und Sicherheit gibt, und einer möglichen Überregulierung, die Freiwillige vielleicht durch zu viel Bürokratie abschreckt?
Eine Balance, die wahrscheinlich jedes Gremium, jede Organisation immer wieder neu für sich finden muss.
Ein spannender Gedanke zum Schluss. Das war unsere heutige Analyse für Sie. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Machen Sie es gut.